Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Gesund und geistreich, des Healthy Campus der Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit dem Hochschulsport der Universität. Mein Name ist Arne Göring und an meiner Seite wieder die wunderbare Josephine Jaspers. Josie, einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich freue mich, mich heute wieder gemeinsam mit euch, mit allen Mythen und Wahrheiten rund um das Thema Gesundheit zu beschäftigen. Heute mit besonderem Fokus auf
das Thema Ernährung. Wir ernähren uns den ganzen Tag und wir haben heute jemanden dabei, der dazu eine unglaubliche Expertise aufbringen kann. Dr. Thomas Elrod vom Institut für Ernährungspsychologie an der Universitätsmedizin Göttingen. Thomas, wir duzen uns seit langem, deswegen bitte unsere Zuhörenden nicht wundern, dass wir hier gleich schon im lockeren Du verweisen. Das hat nichts mit der geselligen Stimmung hier im Raum zu tun. Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Thomas, das Thema Ernährung ist ja quasi ein Dauerthema, was uns immer mehr beschäftigt in unserer Gesellschaft. Wie wird man eigentlich Ernährungspsychologe? Was machst du da eigentlich genau?
Ich würde gerne mal erstmal die Frage beantworten, wie wird man Ernährungspsychologe? Also ursprünglich, ich habe Medizin studiert und wollte eigentlich Sportarzt werden.
Gute Wahl eigentlich.
Ja, grundsätzlich eine gute Wahl wäre das gewesen, genau. Aber dann bin ich an die falschen Vorbilder gekommen. Ich habe dann eine Formulatur in einer Sportklinik gemacht und habe genau das Gegenteil von dem erlebt, was ich eigentlich erwartet hatte zu erleben. Und nach diesen negativen Erfahrungen habe ich mich dann von der Sportmedizin, die damals sehr orthopädisch war, distanziert und habe dann nach anderen Fächern gesucht, auch im Kontext von Sport. Ich habe damals Leistungssport gemacht, Skilanglauf und bin nochmal einen Sommer lang Radrennen gefahren mit einem Kommilitonen von mir. Und Sport interessierte mich sowieso und Sport und Ernährung haben auch irgendwas mit zu tun. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn du mit diesem Thema Sportmedizin nichts werden kannst, über irgendwas zum Thema Ernährung wird es doch in der Medizin für dich geben. Und damals gab es den großartigen Volker Pudel, Ernährungspsychologe, den Nestor des Fachs Ernährungspsychologie hier in Göttingen. Und der hatte einen Lehrauftrag für Medizin. Und dann habe ich ihn in seinem Institut in der Von-Siebold-Straße mal besucht. Das hieß damals Ernährungspsychologische Forschungsstelle. Und die Chemie stimmte von Anfang an mit diesem Volker Pudel, der mich verstanden hat. Ich habe ihn verstanden. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was könnte denn vielleicht eine Doktorarbeit für mich sein. Und dann habe ich ein Experiment gemacht, wo ich einen Monat lang zwei verschiedene Supermärkte aufgebaut habe. Den einen Supermarkt bestückt mit ganz normalen Lebensmitteln und den anderen Supermarkt mit fettreduzierten Lebensmitteln. Und was uns wichtig war in diesem Experiment war, dass die Teilnehmer, die alle normal bzw. übergewichtig waren, dass die Teilnehmer sich einfach so bedienen konnten, wie sie wollten. Also wir haben das nicht beschränkt. Wir haben gesagt, nehmt euch so viel, esst so viel, wie ihr wollt. Ein sogenanntes Ad Libitum-Experiment. Und das haben wir dann einen Monat gemacht, haben immer regelmäßig gemessen dabei und am Ende dann rausbekommen, dass diese Gruppe mit den fettreduzierten Lebensmitteln 0,9 Kilo, knappes Kilo, statistisch signifikant mehr abgenommen hat als die Kontrollgruppe. Und das war so der Einstieg in dieses Fach Ernährungspsychologie.
Da hat die Leidenschaft angefangen.
Da hat die Leidenschaft angefangen. Man muss ganz ehrlich sagen, dass die aber auch wahnsinnig mit dem Vorbild Volker Pudel zu tun hat, der weit über Göttingen hinaus Strahlkraft hatte, als eigentlich der Nestor des Fachs in Deutschland.
Wobei das ja für dich auch gilt. Du bist ein ausgewiesener Experte. Du bist auf allen Kongressen und Tagungen zum Thema sehr präsent. Kannst du uns ganz kurz erklären, was ihr in eurem Fach genau untersucht? Also was ist Gegenstand der Ernährungspsychologie? Was sind da so die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt?
Es gibt die eine Gretchenfrage in der Ernährungspsychologie und die heißt, warum Menschen anders essen, als sie sich ernähren sollten. Und in der Frage steckt schon ganz viel Psychologie drin, auch viel Semantik drin. Es gibt das Wort Essen und das Wort Ernähren oder sich ernähren oder Ernährung. Die haben in der Bedeutung einen großen Unterschied. Die sind eben gerade nicht synonym. Das macht auch diese Fragestellung aus. Und die Ernährungspsychologie beschäftigt sich dann auch mit solchen Fragen wie: Warum fangen Menschen an zu essen? Warum essen sie das, was sie essen? Und warum hören sie denn irgendwann mal auf zu essen? Das sind so die Grundfragen des Fachs Ernährungspsychologie. Und die Erkrankungen, die dann da dranhängen, die sind natürlich ganz vielfältig. Typischerweise würde man erstmal immer an Übergewicht, Adipositas und Diabetes Typ 2 denken. Aber es gibt natürlich auch Essstörungen, die damit interferieren oder durchaus auch Fragen von Unterernährung oder Mangelernährung. Also fast alle ernährungsmedizinischen Krankheitsbilder.
Du hast jetzt eben auch schon zwischen Essen und Ernährung unterschieden. Nochmal für unsere Zuhörenden. Essen ist jetzt quasi das, was wir umsetzen, unsere Gewohnheit. Man liest sehr viel über gute Ernährung. Könntest du gute Ernährung in ein paar Worten zusammenfassen? Was ist für dich gute Ernährung?
Gut, das Wort, also das ist in dem Kontext überhaupt nicht definiert. Das ist schon ein Riesenproblem, was es dann dabei gibt. Erstmal, ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn wir über Essen sprechen, meinen wir etwas anderes, als wenn wir über Ernährung sprechen. Essen ist das Praktische, was wir tagtäglich tun. Das ist auch das, was wir im Supermarkt einkaufen. Essen ist auch das, was lecker schmeckt und was das Leben lebenswert macht. Ernährung ist dagegen ein eher theoretisches Konstrukt, über das wir nachdenken können, ganz viel nachdenken können. Das ist vielleicht das, was sich auf der Zutatenliste findet oder in der Nährwertinformation findet oder vielleicht auf dem neuen Nutri-Score findet. Das sind also kognitive Informationen über den potenziellen Gesundheitswert von Nahrung. So, diese beiden Dimensionen, die hängen gar nicht so eng zusammen, wie man denken würde. Früher habe ich auch immer gedacht, als angehender Arzt, man muss den Menschen das immer nur gut genug erklären, dann ändern die automatisch ihr Verhalten. Das war aber ein riesengroßer Trugschluss. Das war das Erste, was ich bei jenem Volker Pudel gelernt habe. Ein riesengroßer Trugschluss, weil in den allermeisten Situationen Menschen eben nicht nach Gesundheitsmotiven essen. Also die denken gar nicht bewusst darüber nach und überlegen das. Die titrieren diese Entscheidung im Kopf nicht nach Pros und Kontras, also nach Nährwerten, die gut und Nährwerten, die nicht so gut sind oder ob das jetzt fair gehandelt ist oder nicht, ob das Bio ist oder nicht. Sondern in den allermeisten Fällen werden diese Entscheidungen getroffen, erstens, weil das gut schmeckt, zweitens, weil es schnell und einfach geht, drittens, weil vielleicht der Preis stimmt, das ein Sonderangebot ist oder weil ich das irgendwie immer so gemacht habe. So, und all diese Motive haben nichts mit diesem Gesundheitsmotiv zu tun und dieses Gesundheitsmotiv steckt stark im Begriff Ernährung mit drin. Und im Begriff Essen ist Gesundheit eigentlich gar nicht mit drin. Da geht es wirklich um Lebensfreude primär. Es geht auch um soziale Aspekte, also um dieses Gemeinschaftsgefühl, was durch gemeinsame Mahlzeiten entsteht, um die Bindung zu anderen Menschen. Das alles ist semantisch im Begriff Essen. Und im Begriff Ernährung sind eher so die gesundheitlichen Aspekte, aber auch eher die Problemaspekte von Essen, die wir begrifflich Ernährung zuschieben. Und wir können das halt super hinkriegen in der Praxis. In der Praxis isst man, da hat man gar kein Problem mit, aber im Kopf kann man sich trotzdem auf einer anderen Dimension über Ernährung unterhalten. Aber das eine und das andere interferiert nicht stark.
Du hast gerade schon gesagt, Ernährung hat nicht unbedingt nur was mit Wissen zu tun, sondern also mit kognitiven Entscheidungen, die sich in einer Abwägungssituation gut oder nicht gut, gesund oder nicht gesund bewegen. Übrigens im Sport genauso, ne? Also genau das klassische Phänomen. Wir wissen eigentlich, dass wir uns mehr bewegen sollten, tun es aber gesellschaftlich, zumindest statistisch gesehen, dann doch nicht. Vielleicht finden wir da gleich nochmal ein paar mehr Gemeinsamkeiten. Trotzdem an dich nochmal die Frage, bei der Vielfalt von Ernährungseinflüssen, du hast gerade schon das Soziale, die Geselligkeit genannt, aber natürlich auch die Frage von Lernprozessen, wie habe ich eigentlich in meiner Kindheit gelernt? Ich denke mal, das wird auch eine ganz große Rolle spielen. Gibt es trotzdem so ein paar Kriterien, an denen du sagen könntest, daran kann man eine gute, eine bessere Ernährung festmachen?
Also gut, wenn wir jetzt mal versuchen, die Frage zu beantworten, was ist eigentlich gesunde Ernährung? Ja, das ist, oder gute Ernährung, aber ich denke mal, das ist hauptsächlich jetzt erstmal gesund gemeint. Aber gut, Ernährung hat so viele Dimensionen, selbst Ernährung hat viele Dimensionen, nicht nur Essen hat viele, Ernährung hat auch viele Dimensionen. Es gibt eine gesundheitliche Dimension, es gibt aber auch genauso eine Nachhaltigkeitsdimension und es gibt aber auch eine soziale Dimension dort im Sinne von fairer Handel und Lieferketten. So, die gibt es ja auch noch. Also Das macht es nicht besonders leicht, weil es einfach so viele Perspektiven gibt, darauf zuzugehen.
Wenn man jetzt gesunde Ernährung muss genau. Also nicht gleichzeitig eine nachhaltige sein.
Richtig, oder? Genau. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Also es gibt da durchaus Zielkonflikte dabei und genauso was jetzt fairer Handel angeht. Ne, das ist etwas, was natürlich grundsätzlich total wünschenswert ist. Auf der anderen Seite muss das kontrolliert werden und da gibt es Monitoring-Prozesse, das Ganze kostet Geld, das macht die Produkte teurer, dann haben wir wieder einen sozialen Gradienten, weil sich nicht jeder diese in Häkchen besseren, auch sozial besseren Produkte nun ad hoc leisten kann. Alles gar nicht so einfach. Aber erste Frage ist, was ist eigentlich gesunde Ernährung? So. Und diese Frage ist streng genommen nicht beantwortbar, aus dem einfachen Grunde, weil es nicht die eine gesunde Ernährung gibt, denn die 80 Millionen Menschen, die in Deutschland zusammenleben, die sind ganz schön unterschiedlich. Und was für den einen gilt, kann für die andere nicht gelten und umgekehrt.
Das ist jetzt aber kein Freifahrtschein für Gummibärchen.
Ja, Moment, so weit bin ich jetzt noch nicht. Also, erstmal, das ist super schwer, das überhaupt zu definieren, was ist eigentlich gesunde Ernährung, weil Menschen so unterschiedlich sind. Der Energieverbrauch ist dramatisch unterschiedlich, die Lebensalter ist unterschiedlich, ob die Krankheiten haben oder keine Krankheiten haben, unterschiedlich, dann ob die, je nach genetischer Situation gibt es große Unterschiede und natürlich macht das Mikrobiom im Darm auch größere Unterschiede. Der Schlafrhythmus interferiert beispielsweise damit und so weiter. Es gibt also sehr viele Faktoren, die das beeinflussen. Und das führt dazu, dass an und für sich müsste jeder eine Art von individualisierter, eigener, gesunder Ernährung haben. Soweit sind wir aber wissenschaftlich nun noch nicht, sodass wir jetzt gucken müssen, okay, das können wir noch nicht lösen. Wir können noch nicht so hochgradig individualisieren, wie wir das gern würden. Ein bisschen kann man schon individualisieren, können wir vielleicht auch später drüber sprechen. Und die Herausforderung ist jetzt, wenn man für alle etwas festlegen müsste, was im Durchschnitt für alle günstig ist, wissen wir natürlich genau, das ist dann, es gibt halt ein paar, für die das nicht optimal ist, wenn man so etwas verfügt. Und dann kommt man bei dem raus, was die meisten Menschen auch grundsätzlich richtig verstehen. Also es gibt, um eine pflanzenbetonte Kost, weil Pflanzen nicht so viele gesättigte Fettsäure mitbringen, nicht so viel Energiedichte mitbringen, das sind so die Dinge, und viel mehr Ballaststoffe mitbringen als jetzt tierische Lebensmittel. Tierische Lebensmittel dürfen aber weiter im Speiseplan gerne verbleiben, nur gegebenenfalls in anderen Quantitäten. Das ist so ein Aspekt dann davon. Also pflanzenbetont ist das eine dann eher regional und saisonal, damit man diese ganzen langen Transportwege dann vielleicht auch nicht dabei hat. Und dann Thema Getränke, das ist auch ein bisschen was Problematisches deswegen, weil evolutionsbiologisch war es niemals notwendig, Kalorien aus Flüssigkeiten in irgendeiner Art und Weise in Sättigung umzurechnen. Schlichtweg deswegen, weil die gab es nicht.
Coca-Cola ist eine neue Erfindung.
Ja, oder auch Bier und
oder
Wein.
Oder auch andere.
Oder auch Bier und Wein oder auch Säfte sind eine neue Erfindung. Ja, früher haben die Menschen das Obst gegessen. So, das braucht aber viel länger. Und die essen auch die ganzen Zellwände mit. Und das macht beim Verzehr von Obst auch richtig viel Sättigung. Und diese Sättigung hat man natürlich nicht, wenn man eben mal so einen halben Liter Apfelsaft wegzischt. Und das ist alles neue Aspekte. Und früher haben sich die Menschen auch viel mehr körperlich bewegt im Lebensalltag. Nehmen wir das alles zusammen, dann haben wir heute so eine Situation, wo der Energieverbrauch runtergegangen ist im Alltag, den man theoretisch durch Sport natürlich oben aufpacken kann wieder, aber machen auch nicht alle. Also weniger Energieverbrauch und gleichzeitig aber auch viel mehr flüssige Nahrungskalorien. Und diese flüssigen Nahrungskalorien, wie gesagt, die gehen kaum in die Sättigung ein. Das heißt, wir trinken die, ohne dass uns die groß satt machen. Und darum sind flüssige Kalorien eher problematisch. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn man über gesunde Ernährung spricht. Also Vorsicht vor zu viel flüssigen Nahrungskalorien. Das heißt
am besten Wasser.
Grundsätzlich ja, aber, und das gilt immer, das ist ein ernährungspsychologischer Grundsatz, dass es nicht nur oder ausschließlich oder immer ist, sondern dass es auch dabei Spielräume gibt. Das heißt, grundsätzlich Wasser super oder grundsätzlich energiearme Getränke in besonderen Situationen kann man natürlich auch mal ein Bier trinken, einen Saft trinken oder auch eine Limo trinken. Dagegen spricht gar nichts. Aber ständig diese Getränke heißt, ich nehme wahnsinnig viel flüssige Kalorien auf über den Tag und die gehen kaum ins Sättigungssignal.
Das ist ja auch den meisten gar nicht so bewusst.
Absolut, also vor allem den Kindern, glaube ich, ne? Ist das nicht so richtig bewusst, die natürlich gerne auch mit solchen Getränken irgendwie versorgt werden, kenne ich aus meinem eigenen Umfeld. Thomas, noch mal eine ganz kurze Frage zu dem Thema Gesundheit und Ernährung. Du hast gerade gesagt, es ist hoch individualisiert, vollkommen nachvollziehbar, dass man keine pauschalen eigentlich Aussagen zu gesunder Ernährung treffen kann. Trotzdem noch mal die Frage, gibt es schon Erkenntnisse darüber, welche Ernährungsform, welche Ernährungsstile vielleicht besonders geeignet sind, um Gesundheit zu fördern?
Also da muss man wieder sagen, wenn wir uns jetzt mal den Durchschnitt der Bevölkerung einfach vorstellen, dann hat diese Aufgabe die Deutsche Gesellschaft für Ernährung qua Amt in Deutschland. Das ist eine Fachgesellschaft, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft den Auftrag bekommt, die sogenannten Ernährungsempfehlungen für die Bevölkerung zu erarbeiten. Und zwar für die noch gesunde Bevölkerung zu erarbeiten, also die noch nicht krank sind. Und das macht die DGE auf wissenschaftlicher Seite. Sie erarbeitet sogenannte Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. Da geht es dann um diese 40 essentiellen Nährstoffe etwa, die in Lebensmitteln drinstecken. Und für jeden einzelnen Nährstoff werden dann quasi Zufuhrempfehlungen erarbeitet, aber auch durchaus Grenzwerte erarbeitet, ab wann es dann vielleicht toxisch wird oder bis wann es dann zu einem Mangel führt. Das ist der wissenschaftliche Teil und dann übersetzt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung das Ganze aber auch in allgemeingültige Ernährungsempfehlungen. So. Und diese allgemeingültigen Ernährungsempfehlungen, wenn die Bevölkerung als Gänze einhalten würde, würden wir alle gesundheitlich davon erheblich profitieren. Klar ist aber auch, sie gelten nicht in jedem Einzelfall. Also nehmen wir dieses Beispiel, Grundlage sind zum Beispiel pflanzliche Lebensmittel, dazu zählen Obst und Gemüse, aber durchaus auch Getreide und Kartoffeln. Und damit fahren viele Menschen sehr gut, aber es gibt eben manche, die schon eine gestörte Glukosetoleranz haben oder einen Diabetes Typ 2 haben. Und bei denen führen die Kohlenhydrate im Essen eben nicht zu dem Sättigungssignal, zu dem sie führen bei Stoffwechselgesunden. Das heißt, die müssen noch mehr davon essen und dann haben sie eher auch mehr Kalorien. Da wird die Insulinresistenz auch wieder, das ist der Pathomechanismus, der hinter dem Diabetes oder der pathologischen Glukosetoleranz steckt, die Insulinresistenz auch immer ungünstiger oder immer stärker und dann profitieren sie eben gerade nicht gesundheitlich. Also solche Menschen, die eben nicht zum Durchschnitt der Bevölkerung gehören, solche Menschen, die würden dann davon profitieren, wenn man auch den Kohlenhydratgehalt der Nahrung beschränken würde und nicht Kohlenhydrate als die große Grundlage nehmen würde, wie für den Rest der Stoffwechselgesunden.
Weiß man, wie viel Prozent der Bevölkerung sich an den Empfehlungen der DGE orientieren? Also wie gut essen die Deutschen eigentlich, wie gesund?
Es gibt Untersuchungen dazu und da muss man sagen, also die vollständigen Empfehlungen setzen nicht viele um. Das sind wahrscheinlich nur so in der Größenordnung vielleicht von 20% mit der Unschärfe, die solche Untersuchungen dann auch immer haben. Aber man muss auch die ganzen Trends sehen und die Trends sind eigentlich grundsätzlich positiv. Die Trends, die wir sehen im Lebensmittelverbrauch in Deutschland, das heißt, wir konsumieren heute etwas weniger Fleisch, als wir vor 5 oder 10 Jahren konsumiert haben. Der Gemüseanteil ist erfreulich hoch, den wir haben. Kartoffelkonsum ist natürlich deutlich runtergegangen, aber dafür werden andere Getreide oder andere Pflanzenprodukte dann eben stärker verzehrt. Und nimmt man das alles zusammen, dann muss man sagen, ja, es entwickelt sich schon langsam in die richtige Richtung, nur es ist natürlich langsam und aus gesundheitlicher Perspektive dürfte das viel schneller gehen.
Ja, gerade jetzt auch unter den Studierenden, du hast es eben schon gesagt, gibt es ja auch tatsächlich genau diese Trends, die jetzt von den Ernährungsempfehlungen auch beabsichtigt sind. Wenn ich das in meinem eigenen Umfeld mal beobachten würde, ist auf jeden Fall der Fleischkonsum auch zurückgegangen. Es wird vermehrt darauf geachtet, dass lokale Produkte gekauft werden. Das heißt, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, unsere aktuelle Generation mit dem Vorkommen an flüssigen Kalorien und allen Möglichkeiten, die wir haben, hat erstmal eine Ausgangsposition, wo man ein Bewusstsein für gute Ernährung schaffen muss. Und ich glaube, das Bewusstsein ist auch so ein Stück weit schon vorhanden.
Aber trotzdem ist es ja so, dass wir das nicht so richtig schaffen, umzusetzen. Also Bewusstsein, hilft das schon, Josie, in deiner Generation?
Ich glaube, es ist der erste Schritt in die richtige Richtung.
Aber Thomas, warum reicht Bewusstsein vielleicht doch nicht aus?
Also erstmal muss man sagen, dass nehmen wir mal Studierende. Das ist natürlich eine Altersgruppe, die gesegnet ist, erstmal von relativ viel Gesundheit, einer relativ niedrigen Prävalenz von Übergewicht und Adipositas und vor allen Dingen, das gilt insbesondere für Studierende in dieser Stadt hier, aber sicher auch in anderen Städten, von einem durchschnittlich einfach hohen Aktivitätsniveau über den Tag, einfach durch viel körperliche Aktivität, viel zu Fuß laufen, viel Fahrrad fahren und vielleicht auch noch Sport, sodass das fast ein Umfeld ist, was fast noch ideal ist. Wenn ich mir das andere dann anschaue, ja, so eher sowas wie 50 bis 60 Jahre und dann auch nicht in einer Universitätsstadt, die optimiert ist für körperliche Aktivität, also fürs Fahrradfahren zum Beispiel, dann sind die Rahmenbedingungen einfach deutlich schlechter. Also ich würde mal so sagen, das ist ja eigentlich alles noch ziemlich gut, aber es werden auch Weichen für später gestellt dabei. Und was einfach ein großes Defizit ist, was wir schon aus unserer Kindheit mitnehmen, ist, dass wir kaum noch Kochkompetenzen lernen zu Hause. Und die verkümmern dann während des Studiums typischerweise noch weiter, es sei denn, man wohnt in einer WG und kocht regelmäßig zusammen. Aber wer dann allein ein kleines Apartment hat und für sich immer nur Fertiggerichte macht, kann eigentlich diese Kompetenzen gar nicht neu erwerben oder wiedererwerben. Die erwirbt man dann eher, wenn man in einer WG regelmäßig zusammen kocht. Ich weiß aber auch, dass das ein großer Trend ist und ein großer Wunsch der jungen Menschen, auch wieder zu kochen. Denn Kochen ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Ist Kochen total sozial. Es macht so viel Spaß, mit anderen Menschen zusammen etwas zu tun. Das also gemeinsam zu tun und dann auch gemeinsam zu speisen, das ist der eine Aspekt. Und dadurch trägt das Kochen und gemeinsame Essen auch zu sozialer Gesundheit bei. Es gibt bei der WHO eine Definition von den sozialen Determinanten von Gesundheit. Und die Gemeinschaft von Menschen, ja, und natürlich auch eine gute Ernährung sind wesentliche Sockel davon. Und all das manifestiert sich eben gerade auch beim Kochen oder dass Ungleichheiten einfach da quasi verschwinden, wenn man gemeinsam kocht. Und dass es so etwas gibt wie eine soziale Ansteckung. Also das heißt, ich reiße die anderen dann mit, das auch zu tun, weil das eine Art von sozial ansteckendem Verhalten ist. Also wenn viel gekocht wird in meiner direkten Umgebung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es auch tue, dann deutlich höher. Sodass dieses Thema Kochen ist schon auch ein Thema, was durchaus für Studierende super relevant ist. Und dass ich erkenne so etwas wie einen leichten Trend dazu, dass auch junge Menschen heute versuchen, es so etwas wieder zu tun. Früher war das so, als ich studiert habe, war das irgendwie Kochen, ja, das ist irgendwie das ist uncool, ja, um es mal so zu sagen. Und heute ist genau das, ich erlebe so ein bisschen das Gegenteil davon. Das heißt, dieses Kochen wird wieder geschätzt, auch weil man sich mit diesen Lebensmitteln beschäftigt und weil man auch das Soziale dann da drin sieht. Und das ist auch eine Chance natürlich, dann einen guten Grundstein zu legen für die eigene Zukunft, also wenn dann irgendwas Studium zu Ende, dann beginnt der Beruf, dann kommt irgendwann die Familie dazu. Und wer da gut reinstartet mit einer gewissen Grundausstattung an Kochkompetenzen, hat auch gute Chancen, nachher seine Familie besser zu versorgen oder auch sich selbst besser zu versorgen.
Ein klarer Appell fürs Kochen in meiner Generation, Josie, ich bin jetzt Mitte 40, ist das Kochen ja stark durch den Thermomix definiert. Das verändert sich dann nochmal. Wie ist das bei dir? Du bist Ende 20.
Ich wollte tatsächlich gerade nachfragen, mit welchen Kochkompetenzen du ins Studium gestartet bist. Also ich koche tatsächlich sehr gerne und den Thermomix sehe ich so ein bisschen als das Endlevel meiner Haushaltskarriere. Ich freue mich schon, irgendwann mal einen zu besitzen.
Ich bin jetzt auch langsam angekommen in der Endkarriere meiner meiner Haushaltskarriere.
Also man muss natürlich keinen Thermomix zu Hause haben.
Auf keinen Fall.
Es gibt auch andere. Also
es gibt auch gute Ersatzprodukte.
Auch ein Kochtopf ist schon mal, ist schon mal was. Ich will es mal schnell aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich dann studiert habe, ich habe immer in WGs gewohnt, sodass wir eine Gemeinschaftsküche hatten und dann da auch teilweise gemeinsam, teilweise dann für uns gekocht haben. Das war schon alles ganz gut. Nachher bin ich dann als Formulant in die Formulaturen gegangen, dann ins praktische Jahr, Teile des Medizinstudiums und dann erschöpfte sich das Ganze für eine Mikrowelle, die ich im Personalwohnheim der Krankenhäuser stehen hatte. Ganz furchtbare Geschichte heute. Aber das war eben das, was damals ging, einfach nicht mehr. Und dann habe ich das später auch letztlich auch durch Volker Pudel, durch die professionelle Beschäftigung auch mit dem Thema dann alles dann auch wieder neu entdeckt.
Kochen als eine zentrale Kompetenz, das finde ich gut. Ich habe noch mal eine kurze Frage zum Thema Ernährung und Emotionen, Ernährung und Psyche. Wir stellen ja in unserem Umfeld immer wieder fest, dass wir an bestimmten Stellen, Josie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Schokoladenkonsum bei bestimmten Situationen.
Habe ich im Griff.
Hast du im Griff?
Ja,
bei mir ist es ja der Gummibärchenkonsum, wenn ich ehrlich bin. Der ja doch auch zu meiner emotionalen und psychischen Regulation beiträgt. Welche Rolle spielt das? Sind das Lernerfahrungen, die wir gemacht haben, weil uns unsere Eltern bei Trauer, Schmerz und Unwohlsein was in den Mund gestopft haben? Oder wo kommt das her?
Es gibt sowohl Lebensmitteleigenschaften, die dazu beitragen können, als natürlich auch diese ganzen Lernerfahrungen, also die ganzen Kopplungen mit Gefühlen, die bei bestimmten Lebensmitteln einfach vorhanden sind. Nehmen wir mal Lebensmittel. Welche gibt es so etwas wie eine angeborene Präferenz für bestimmte Lebensmittel? Da muss man sagen, wenn wir das mal ganz versuchen, evolutionsbiologisch zu denken, dann wäre es ja richtig klug, wenn wir so etwas detektieren könnten wie Kalorien im Essen. Weil in Zeiten, wo alles knapp war, war es ein klarer Überlebensvorteil herausfinden zu können, was mir möglichst viel Überlebenswahrscheinlichkeit gibt, wenn ich es esse. Also Lebensmittel, die eine gewisse Kaloriendichte haben. Und genau das ist es, worauf wir sensorisch optimiert sind. Also wir mögen die Lebensmittel besonders gern, die eine besonders hohe Kaloriendichte haben. Das heißt also, die einen hohen Fett, einen hohen Kohlenhydrat und einen hohen Proteingehalt haben. Und das ist etwas, was in Zeiten des Mangels natürlich super ist, weil das einer Mangelernährung, einer Unterernährung, dem Hungertod vorbeugt, so gut es geht. Aber in Zeiten des Überflusses ist es natürlich eine Katastrophe, weil wir, wenn wir quasi gerade das mögen, was auch noch besonders viel Kalorien hat. Also Kaloriendichte ist etwas, das taugt wirklich ganz gut zu beschreiben, was Menschen intuitiv präferieren. Also wir präferieren, wenn es ein Salatblatt gäbe, ja, und daneben würde jetzt fettreiches Fleisch liegen, dann würden wir eher das Fleisch als das Salatblatt essen. Oder wir nehmen jetzt mal ein anderes, natürlich eine Nuss. Extrem hohe Kaloriendichte, würden wir auch eher die Nuss essen als das Salatblatt ohne Dressing, ohne alles, weil die Nuss natürlich viel mehr Überlebenswahrscheinlichkeit verspricht und wir eine Präferenz haben einfach für dieses Lebensmittel, was viel Kalorien hat. So, das ist das Biologische. Da spielen wahrscheinlich die enthaltenen Kalorien, vielleicht auch das Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und Fett, eine Rolle, vielleicht der Proteingehalt in gewissen Grenzen, weil der macht diesen Umami-Geschmack, den wir auch detektieren können, der auch überlebensnotwendig ist, weil wir auch Protein zum Leben brauchen. Das ist das Biologische. Also biologisch ist es eher so, darum sind vielleicht Gummibärchen oder Schokolade ein ganz gutes Beispiel, das sind halt Lebensmittel mit einer sehr hohen Kaloriendichte. Genauso wie Kartoffelchips, die sind das auch. Und intuitiv präferieren wir eher die Lebensmittel, die eine hohe Kaloriendichte haben, weil die uns ein besonders gutes Gefühl machen. Und dieses besonders gute Gefühl führt eben dazu, dass wir solche Lebensmittel ausgewählt haben, auch in knappen Zeiten, die eine hohe Überlebenswahrscheinlichkeit mitbrachten, weil sie einfach viel Kalorien brachten. So, das ist das Biologische. Heute ist das natürlich so, dass Essen ganz stark in sozialen Kontexten stattfindet. Und heute kann es auch sein, dass ich zum Beispiel das größte Hochgefühl erlebe, wenn ich einen bestimmten Salat esse. Ein schönes Beispiel ist das aus der eigenen Essbiografie. Es gibt einen Feldsalat, den ich kennengelernt habe bei der Mutter, bei der Oma meiner Frau. Und dieser Feldsalat, das ist halt ein Salat. Ein Salat hat grundsätzlich eine niedrige Kaloriendichte. Und normalerweise würde ein Feldsalat vielleicht kein Hochgefühl auslösen. Aber weil ich mit diesem Feldsalat, das war immer die Beilage, wir waren selten bei Oma, und immer die Beilage, die sie uns dann dazu gemacht hat. Und das war einfach so ein tiefes Familienerlebnis, bei ihr zu sein in dieser Küche, die wie vor 100 Jahren war. Ja, und die lebte in einer Zeit, aber so eine herzensgute Frau. So, und all diese positiven sozialen Aspekte, diese tiefe familiäre Bindung, all das steckt in der Bewertung des Feldsalats mit drin. Und deswegen esse ich den auch so gerne. Das heißt, soziale Aspekte oder die Umgebungsbedingungen, unter denen ich die Lebensmittel kennengelernt habe, spielen eine riesengroße Rolle für die Bewertung heutzutage. Ich muss also nicht zwangsläufig nur die Lebensmittel besonders gern essen, die eine hohe Kaloriendichte haben, sondern ich kann auch lernen, durch entsprechende Lernerfahrungen im Verlauf des Lebens, solche Lebensmittel zu mögen, die eine viel niedrigere Kaloriendichte haben und die natürlich gesundheitlich, wenn man denn ein Problem mit zu viel Kalorien hat, dann die bessere Wahl wären.
Diese Verbindung erklärt natürlich auch dann trotzdem mal vielleicht den Griff zur Schokolade oder Süßigkeiten, wenn man bedenkt, dass man als Kind nach einem Arztbesuch oder ähnliches eine Belohnung in Form von Süßigkeiten erhalten hat. Also da hat man ja auch schon diese positive Assoziation. Das heißt, mit irgendeiner Stresssituation bringe ich dann in dem Moment etwas Süßes in Verbindung. Wir leben ja auch aktuell in einer ziemlich besonderen Zeit, zu Zeiten der Pandemie. Wenn man die Medien verfolgt, ein paar Berichte liest, geht ja auch schon hervor, dass das Stresslevel in der Gesellschaft, ja, eher steigt mit der aktuellen Situation, den Einschränkungen, sowohl privat als auch beruflich. Hast du denn hier schon Erfahrungen oder Studien zu machen können, inwieweit sich jetzt die Pandemie auf das Essverhalten der Gesellschaft auswirkt?
Das, was es an Untersuchungen gibt, zeigt eigentlich ziemlich deutlich, dass wir eigentlich fast eine zweigeteilte Reaktion haben auf diese Situation. Es gibt diejenigen, die von der Pandemie sogar profitieren. Und es gibt diejenigen, das ist wahrscheinlich der größere Teil, der, was das Essverhalten angeht, oder dann eher nicht profitiert, sondern wahrscheinlich eher in Mitleidenschaft gezogen wird. Also kommen wir mal zu denen, die profitieren von der Situation. Das sind diejenigen, die in sehr sicheren Lebensverhältnissen leben, die also nicht um ihren Job bangen müssen, weil der Job durch die Pandemie gefährdet ist, die auch nicht bangen müssen um zum Beispiel Angehörige in prekären gesundheitlichen Situationen, die durch die Pandemie besonders gefährdet sind, die selbst auch nicht von ihrem Habitus oder ihrem Alter, ihrem Gesundheitszustand selbst auch gar nicht gefährdet sind. Also wenn man in solch einer Situation ist oder wenn man dann auch noch ein großes Haus mit Garten hat, ja, dann ist natürlich Homeschooling oder Homeoffice alles gar kein Problem. Und dann kann man sich Zeit zum Kochen nehmen, Mensch, endlich mehr Zeit, ich muss nicht irgendwie immer ständig ins Büro fahren, kann das alles von hier machen. So, das sind diejenigen, die durchaus profitieren können. Es gibt solche, aber es gibt eben auch ganz viele, die gerade nicht profitieren, die einfach sich Sorgen um ihre Zukunft oder um die Zukunft ihrer Angehörigen, die belastet sind durch das Homeschooling, durch die Kinder, durch Ungewissheit im Leben und durch die ständigen Hiobsbotschaften, die draußen über den Äther laufen und denen sie den ganzen Tag dann auf ihrem Smartphone oder im Radio oder im Fernsehen dann folgen. Und das macht diese Situation hat für das Essen sehr ungünstige Folgen, weil tatsächlich, du hast es eben gesagt, das Stresslevel steigt nämlich dadurch. Und mehr Stress heißt, dass ich immer weniger Ressourcen habe, um mich um mein eigenes Essverhalten zu kümmern, weil ich immer mehr nach draußen kämpfe. Ich habe also immer mehr äußere Feinde und Corona und alle Unsicherheit, die damit verbunden ist, ist noch wieder ein Feind, der dazugekommen ist, mit dem ich mich beschäftigen muss. Das heißt, ich habe immer weniger Rechenleistung im Gehirn. Ich habe immer weniger, ja, nennen wir es mal Achtsamkeit, kann man auch sagen. Das ist quasi die Rechenleistung, die ich für mich selbst nutze. Da ist nichts mehr da, nichts. Weil Corona das letzte bisschen, was vielleicht noch da war, jetzt auch noch abgreift. Und dann handelt man beim Essen nur noch reaktiv. Das heißt, man denkt eigentlich gar nicht mehr aus gesundheitlicher Perspektive, sondern man schaufelt irgendwie alles das, was verfügbar ist und kauft einfach nur schnell und einfach und möglichst viel ein, ohne sich groß Gedanken zu machen. Und das ist eine ganz unglückliche Situation, die verkoppelt ist mit dieser Ausbremsung von körperlicher Aktivität, die durch die Pandemie auch noch da ist. Weil der Weg zum Büro oder der Weg zur Arbeit ist ja für viele mit körperlicher Aktivität verbunden. Also nicht für diejenigen, die ins Auto steigen, den Schlüssel umdrehen und das Auto dann nachher wieder zuklicken, wenn sie bei der Arbeit angekommen sind. Aber wer mit Öffis fährt, läuft typischerweise auch. Oder wer mit dem Fahrrad fährt, fährt natürlich Fahrrad. Und diese ganze körperliche Aktivität im Kontext von Berufstätigkeit, die ist einfach deutlich geringer, wenn viele von zu Hause arbeiten und den Weg ins Büro zum Beruf eben nicht mehr haben. Und dann kommen die ganzen Wege in der Freizeit, die auch nicht mehr stattfinden, weil viele Freizeitbeschäftigungen sind gar nicht mehr möglich. Viele Sportstätten haben zu, dürfen nicht mehr operieren. Und das führt dann dazu, dass wir so eine doppelt ungünstige Situation haben. Also die Menschen werden ausgebremst, was ihre körperliche Aktivität angeht. Und dann gibt es, oder dreifach ungünstige, dann gibt es dieses hohe Stressniveau durch diese ganze Unsicherheit damit und durch die unklaren Zukunftsaussichten und den ungünstigen Effekt auf das eigene Essverhalten.
Diese Pandemie lässt uns dick werden, faul werden. Das ist ein weiterer Grund, warum wir sie schnell überwinden sollten. An dieser Stelle vielleicht mal der Schwenk so auf die Praxis des Ernährungsverhaltens. Wenn wir uns jetzt mal einen Studierenden vorstellen, der vielleicht sein Ernährungsverhalten ändern möchte, der sagt, ich möchte vielleicht abnehmen, ich möchte aber vielleicht mich auch gesünder ernähren und auch das Wissen um die richtige Ernährung, um gesunde Ernährung hat. Was sind so Tipps? Wie kann man jemanden dabei unterstützen, der sich gerne gesünder ernähren möchte, der dein Ernährungsverhalten umstellen möchte?
Ein großes Problem beim Essen ist, dass wir das tun, ohne dass wir drüber nachdenken. Und das nennt man typischerweise Gewohnheit. Also das Ganze läuft sozusagen subkortikal ab. Ja? Wir projizieren das nicht in die Großhirnrinde, verarbeiten das und entscheiden dann bewusst, sondern wir tun das, weil wir das so schon immer getan haben. Und dann ist es natürlich unheimlich schwer, irgendwas zu ändern, weil ich komme da gar nicht rein in diesen Prozess. Ich muss also dieses Verhalten erstmal sichtbar machen und änderbar machen, dadurch, dass ich es sichtbar mache. Das ist die wichtigste Einzelstrategie in der Verhaltenstherapie, ist Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle. Und jetzt übertragen wir das auf das Thema Essen. Das heißt, ich muss mich beim Essen selbst beobachten, dann gelingt es mir viel leichter, irgendetwas zu ändern. So, und wie kann ich mich beim Essen selbst beobachten? Ja klar, eine Möglichkeit, ich schreibe einfach mit dem Stift auf, was ich esse. Da musste ich zum Beispiel meine mein Walnussbrot von heute Morgen mit Käse und Aspikaufschnitt hatte ich das, also als eine deftige Variante habe ich das dann gegessen. Dieses Walnussbrot hätte ich dann eintragen müssen. Dann hätte ich so eine Art von Protokoll führen und dann wird mein eigenes Verhalten sichtbar und änderbar, weil ich darüber automatisch nachdenke. Der Stift ist die alte Protokollmethode. Es gibt natürlich heute viel modernere Protokollmethoden. Ich kann auch, und auch selbst das ändert Verhalten und erleichtert es mir, mein Essverhalten auch umzustellen, indem ich mein Essen fotografiere. Ich muss es nicht mal posten, ich fotografiere es nur für mich.
Wollte ich gerade sagen, das machen viele, aber unter anderen Gründen, glaube ich.
Ja, klar, natürlich, weil sie sich dadurch vielleicht auch inszenieren wollen als, was weiß ich, bessere Menschen oder wie auch immer. Aber hier geht es ja erstmal darum, dass mir das selbst hilft. Und indem ich einfach das Essen fotografiere, denke ich viel mehr darüber nach. Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, es gibt tolle Apps, mit denen man das eigene Essverhalten monitoren kann. Die spucken sogar in Echtzeit Ergebnisse aus, sagen mir was über Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate und Co. Da ist natürlich eine große Unschärfe drin, muss man sagen. Aber alleine die Selbstbeobachtung, die verbunden ist mit der Nutzung solcher Apps, erleichtert es mir unglaublich, das Verhalten zu ändern. Und es gibt eine App, die es schon viele Jahrzehnte gibt, die eigentlich Fitness im Vordergrund hat, MyFitnessPal, aber die auch ein richtig gutes Ernährungstool damit dahinter hat. Und eine solche kann man dann, das ist jetzt ein Beispiel, man kann auch bei den Krankenkassen gucken, manchmal hat die eigene Krankenkasse auch ziemlich gute Apps dann dafür, die kann man nutzen, um das eigene Essverhalten zu monitoren. Dann ändere ich automatisch das Verhalten, nur weil ich mich selbst beobachte. Also spätestens beim dritten Bier fällt mir auch, oh Gott, ich habe ja schon zwei. Ja, dann ist es, dann verzichtet man vielleicht auf das dritte Bier. Und so funktioniert diese Selbstbeobachtung, ohne dass ich da mit einem besonderen, sagen wir mal, therapeutischen Anspruch rangehe, dass ich mich jetzt selbst erstmal ändern will. Nein, ich ändere mich automatisch, wenn ich mich beim Essen beobachte.
Spannend, Josie, hast du das schon mal gemacht, dein Essen aufgeschrieben?
Ja, tatsächlich habe ich das nicht so lange durchgehalten. Das ist ja auch schon mal mit einem gewissen Aufwand verbunden.
Ja.
Ich fand es für eine Weile interessant zu wissen, das rechnet ja auch immer schön zusammen, wie viele Kalorien man am Tag dann tatsächlich zu sich genommen hat. Ja, ich glaube, da müsste ich mir noch ein bisschen mehr Disziplin und Willen aneignen, um das tatsächlich langfristig durchzuziehen.
Ich würde es mal probieren demnächst. Ich finde das einen tollen Tipp. Essen dokumentieren, Ernährungsprotokolle schreiben, finde ich eine gute Idee. Gibt es noch vielleicht vorgelagert Hinweise von dir, wie wenn man sein Ernährungsverhalten verändern will, zum Beispiel beim Einkaufen? Ich erlebe mich ja selbst, muss ich zugeben, als ein schrecklicher Einkäufer, gerade wenn ich hungrig bin. Ich kann, also Wahnsinn, was in meiner Tüte landet.
Jetzt haben wir ja, und wir leben in Corona-Zeit. Das heißt, es gibt ziemlich viele gute Argumente, dieses Sonderangebot, diese Tafel Schokolade für 63 Cent, da nicht nur eine von mitzunehmen.
Allerdings,
es könnte knapp werden. Genau. Und das macht es natürlich gerade auch wieder besonders schwer. Aber ganz klar ist, wenn ich all diese Dinge, wo ich weiß, dass die mir Probleme machen, wenn ich die in großer Menge zu Hause habe, dann ist das schon eine gefährlichere Situation. Dann wäre es einfach klug, beim Einkaufen schon die richtigen Weichen zu stellen. Was ich nicht zu Hause habe, kann ich nicht leicht essen. Also nur das mitzunehmen beim Einkaufen und Einkauf hungrig, schon gar keine gute Idee. Nur das mitzunehmen beim Einkaufen, wo ich auch wirklich weiß, Mensch, das möchte ich auch wirklich essen. Klar ist, beim Essen gibt es immer einen Spielraum für die leckeren und vielleicht auch für die besonders kalorienreichen Sachen. Natürlich gibt es einen Spielraum für Gummibärchen, es gibt einen Spielraum für Schokolade, es gibt einen Spielraum für Chips oder es gibt auch den Spielraum für eine Schweinshaxe. Das muss ich vorher wissen, weil wenn ich mir diesen Spielraum nicht einräume, wenn ich dann sage, ab morgen keine Gummibärchen mehr ahne, so, dann ist die Situation wie folgt, dann kann das durchaus mit maximaler kognitiver Kontrolle, kann man das eine Zeit lang durchhalten. Aber dann gibt es Situationen, da kriegt man doch wieder mal eins angeboten oder man hat so einen Stress, dass man da zugreift, und weil man einfach gar nicht drüber nachdenkt. Und dieses eine Gummibärchen, was man in der Situation isst, das ist kalorientechnisch kein Problem, aber eine psychologische Katastrophe, weil dieses eine Gummibärchen dazu führt, dass ich über die Grenze hinwegkomme, die ich mir selbst auferlegt habe. Dann gibt es diese typische Denkschablone, oh nein, ich habe das ja schon, ich habe jetzt doch ein Gummibärchen gegessen, obwohl ich das gar nicht wollte. Naja, ich schaffe das ja sowieso nicht, jetzt ist es auch egal. Und dieser jetzt ist es auch egal Effekt, der beschreibt eigentlich sehr schön, wie diese kognitive Kontrolle auf einmal zusammenbricht und was dann resultiert, ist ein Deichbruchphänomen. Dann bricht die ganze Kontrolle weg und dann wird ja, dann wird völlig zügellos gegessen, die ganze Tüte Gummi, Bärchen, vielleicht eine Tafel Schokolade hinterher, was auch immer, ein richtiger Essanfall resultiert. Und in diesem Essanfall werden typischerweise mehr Kalorien verspeist, als wenn man sich von vornherein ein gewisses Kontingent an Gummibärchen, wir nehmen die jetzt mal gerade, weil wir darüber gesprochen haben, was kann man ersetzen durch andere Lebensmittel aber auch, als wenn man sich von vornherein ein gewisses Kontingent dafür zugestanden hätte. Sodass es einfach eine gute Idee ist, auch mit solchen Kontingenten von vornherein zu arbeiten. Die Kontingente sind immer auf einen längeren Zeitraum bezogen, niemals auf die einzelne Esssituation. Wenn einmal etwas in einer einzelnen Situation misslingt, ist das überhaupt kein Problem. Das ist ein Essen von 3 am Tag oder von 5 Essen am Tag und von 1000 im Jahr. Natürlich kann ich das kompensieren, das ist ganz wichtig. Und bei den Menschen, die da mit der Brechstange rangehen, die mit diesen Alles-oder-Nichts-Vorsätzen arbeiten, die oszillieren immer zwischen Phasen, wo sie sich wahnsinnig stark kontrollieren und auch wirklich das schaffen, weniger Kalorien zu essen. Aber dann gibt es wieder dieses typische Deichbruchphänomen. Durch eine Störung von außen, durch hohen Stress, durch Ablenkung, kommen sie dann doch über diese Grenze hinweg und dann bricht die Kontrolle zusammen. Dann gibt es einen riesigen Essanfall, ganz viele Kalorien werden verspeist und ja. Und irgendwann kommt die Kontrolle wieder zurück, dann sind sie total unglücklich. Verdammt, was habe ich gemacht? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Dann ist die Stimmung auch ganz schlecht und dann ab morgen wieder ganz harte Diät, oder? Und dann hat man natürlich schon eine klassische Essstörung. Man würde das kompensieren durch, ja, durch Erbrechen oder exzessiven Sport. Es gibt auch Exercise-Bulimia, nicht nur die klassische Bulimie, oder durch den Missbrauch von bestimmten Medikamenten, die jetzt den Energieverbrauch erhöhen oder die abführend wirken, auch das eine Form von Bulimie. Das wäre jetzt schon so der Pathomechanismus einer Essbrechsucht, einer Bulimia nervosa.
Also ich schmeiße meine Gummibärchen weg, wenn ich nach Hause komme.
Nein.
Du musst sie nur gut dosieren.
Ob ich das hinkriege, ich bin mir nicht so ganz sicher.
Aber ja, es ist schön zu hören, dass es dafür ein Phänomen gibt, dieses Deichbruchphänomen. Tatsächlich, ich habe ja gesagt, ich habe meinen Schokoladenkonsum im Griff, weil ich auch einfach nicht so sehr auf Schokolade stehe. Bei mir ist es eher so der salzige Süßigkeitenhaushalt, der bei mir nicht sicher ist. Und ich beobachte mich selber dabei. Ich fange mit einer kleinen Schale an und irgendwann denke ich, ach, jetzt ist es auch vorbei. Und dann wird die Tüte an Platz geholt. Und es ist aber schön, dass es dafür einen Namen gibt und dass ich dafür jetzt ein bisschen sensibilisierter bin.
Und ganz ehrlich,
das Deichbruchphänomen.
Genau, das ist das genau. Oder man würde auch so sagen, dass man nennt das Binge-Eating, also dieses essanfallsartige Essen. Aber es gibt dafür Kriterien, wie oft das vorkommen muss, damit es krankhaft ist. Und bei ganz vielen, die das an sich, eigentlich hat das jeder an sich selbst schon mal festgestellt, so dieses typische Deichbruchphänomen, man hat sich vorgenommen, eigentlich nicht, aber dann, Mist, jetzt ist es auch egal. So, typisches Deichbruchphänomen. Wenn das aber relativ selten vorkommt, ja, so what? Das ist normal, das ist das Leben und das ist einfach auch, das ist physiologisch kein Problem, überhaupt gar kein Problem. Wenn das natürlich regelmäßig vorkommt und wenn die Zeiten dann dazwischen auch durch hartes Diäthalten und ständiges Gegenregulieren gekennzeichnet sind oder wenn das dann auch mit höherem Gewicht einhergeht, weil diese Essanfälle so häufig sind, in denen auch dann nicht nur so eine Tüte Chips, jetzt nehmen wir mal, wie groß ist die Tüte Chips? Also es gibt die 175er, die sind schon ganz schön groß, aber wenn man da so eine Tüte Chips dann wegmuffelt, dann liegt man schon in der Größenordnung von 800 Kalorien plus, wenn man so eine wegessen will. Aber selbst das, ich meine, eine körperlich inaktive Frau braucht etwa 2000 Kalorien am Tag. Ja, da hätte man halt bei 175 Gramm Chips, hätte man irgendwie 800 Kalorien, hätte man durch Chips weg, dann hätte man immer noch 1200 für den Rest des Tages. Also auch das wäre jetzt mal keine Katastrophe. Aber soll ja auch nur ein Beispiel sein. Es gibt aber die Menschen, die ein echtes Problem damit haben und die fangen mit der Tüte Chips erst an. Dann kommen noch ganz viele andere Dinge und dann sind das mehrere tausend Kalorien in so einem Essanfall. Und dann ist es auch richtig krankhaft und erfüllt quasi die diagnostischen Kriterien einer Essstörung. Also mit Erbrechen ist es Bulimia nervosa und ohne Erbrechen ist es die sogenannte Binge-Eating-Disorder. Das ist anfallsartiges Essen ohne Kompensation.
Ich werde mich jetzt stärker beobachten. Thomas, wir haben heute ganz viel gelernt über Binge-Eating, über richtiges Einkaufen, über Kochen und über Ernährungsverhalten und die Dokumentation desgleichen. Josie, ich fange jetzt gleich an. Wie ist es bei dir? Du hast gar keine Defizite in dem Bereich, oder?
Doch, tatsächlich werde ich mir das jetzt mal vornehmen.
Wir, Thomas, uns hast du schon erwischt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wir freuen uns, dass wir dich heute hier begrüßen durften. Werden sicherlich nochmal auf dich zurückkommen, denn es gibt noch viele Fragen, die ich habe und viele Antworten, die du uns geben kannst. Wir bedanken uns ganz herzlich. Das letzte Wort hat wie immer die wunderbare Josephine Jaspers. Josie, dir die letzten Worte.
Ja, wie immer richte ich mich auch hier an unsere Zuhörenden. Wenn noch Fragen offen bleiben, lasst die uns immer gerne zukommen. Ich hoffe, auch ihr konsumiert euer Essen nun ein bisschen bewusster. Vielleicht beobachtet ihr euch die kommenden Wochen mal und schreibt uns, was bei euch dabei rumkam, ob ihr Erkenntnisse sammeln konntet oder nicht. Insgesamt vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Ich hoffe, es war für euch genauso spannend wie für uns. Und damit noch schönen Tag.
Vielen Dank.